Ich bin meine ganze Kindheit ohne Vater aufgewachsen. Als ich 15 wurde, fing ich an, mich sehr für die Jagd zu interessieren. Und generell mochte ich Waffen. Mein Onkel ist ein begeisterter Jäger, stellt Waffen her und lädt Munition wieder auf. Und er liebt das Jagen wirklich. Dieses gemeinsame Interesse brachte uns sehr nahe zueinander. Er war wie eine Vaterfigur für mich und brachte mir viele Dinge bei, die mich zu dem Mann gemacht haben, der ich heute bin. Nun zur Geschichte. Der Vater meines Onkels lebt in Montana, was uns ermöglichte, Jagdlizenzen zum einheimischen Preis zu bekommen. Einmal im Jahr fuhren wir zu seinem Grundstück und jagten dort eine Woche lang. Normalerweise lief alles reibungslos und wenn wir Glück hatten, gelang uns der Schuss, auf den wir hofften. Leider war es in jenem Jahr anders. Wie jedes Jahr fuhren wir zum Grundstück seines Vaters im Norden von Montana. In jener Nacht fuhren wir los, um ein paar Wildkameras zu installieren, um zu sehen, ob sich Hirsche in der Gegend aufhielten und ob es sich lohnen würde, dort zu jagen. Es musste ungefähr 1 Uhr morgens gewesen sein und wir fuhren auf einer zweispurigen Schotterstraße, die in den Wald führte. Wir waren auf dieser Straße immer allein unterwegs, da wir sehr früh am Morgen losfuhren. Dieses Mal jedoch sahen wir die Scheinwerfer eines Autos, das sich von hinten näherte. Wir dachten uns nicht viel dabei und nahmen an, dass sie dasselbe vorhatten wie wir. Nachdem sie uns eine Weile gefolgt waren, verschwanden die Lichter plötzlich. Was seltsam war, da es auf diesem Abschnitt der Straße keine Abzweigungen gab. Ein paar Sekunden später sahen wir denselben Truck auf dem rechten Seitenstreifen fahren, ohne Licht. Der Seitenstreifen war eine kleine Anhöhe mit Gestrüpp und einem ziemlich nahestehenden Zaun, definitiv kein Ort, an dem man fahren sollte. Der Truck beschleunigte, kehrte auf die Straße zurück, schaltete seine Lichter wieder ein und verschwand in der Dunkelheit. Das war für uns ein Warnsignal, aber wir dachten, sie seien einfach ungeduldig und wollten schneller ans Ziel kommen. Nichts Dramatisches, dachten wir. Wir fuhren noch ein paar Kilometer weiter, bis wir Rücklichter mitten auf der Straße stehen sahen. Es war derselbe Truck, der uns zuvor überholt hatte. Sie hatten Hütchen aufgestellt, um die Straße komplett zu blockieren, und ein weiterer Truck stand auf dem Seitenstreifen. Wir dachten, sie hätten vielleicht eine Panne, also hielten wir an. Ich hatte in jenem Jahr einen Artikel gelesen über Menschen in anderen Ländern, die Straßensperren errichteten, um Leute zu überfallen und sie wegen ihrer Fahrzeuge und ihres Besitzes zu töten. Ich lachte und fing an, meinem Onkel von dem Artikel zu erzählen, als plötzlich 2 Männer aus jedem Truck sprangen und auf uns zukamen. Mein Onkel trug bei solchen Ausflügen immer 2 Pistolen in Schulterholstern. Und das hat uns wahrscheinlich das Leben gerettet. 2 der Männer blieben am Heck des Trucks, der auf der Straße stand, die anderen beiden näherten sich seinem Fenster. In diesem Moment hatte mein Onkel seine rechte Hand in seiner Jacke und hielt seine Waffe. Die Männer waren zunächst extrem freundlich und sagten, der Truck am Seitenstreifen sei liegen geblieben und sie würden nur helfen. Sie fragten, ob mein Onkel sich mit Mechanik auskenne und sich das Problem ansehen könne. Mein Onkel lehnte ab. Und das machte sie sofort wütend. Beide zogen sofort ihre Pistolen und einer von ihnen ging um die Fahrzeugfront zu meinem Fenster. Mein Onkel packte dann die Waffe des Mannes, der ihn bedrohte, doch dieser hatte vergessen, sie zu laden. Zum Glück zog mein Onkel seine eigene Waffe und schoss ihm in die Schulter. Dann trat er aufs Gaspedal und fuhr auf dem linken Seitenstreifen an allen Männern vorbei. Ich schaute zurück und sah die anderen 3 Männer sich um den verletzten Mann scharen. Wir fuhren weiter, was sich wie eine Ewigkeit anfühlte, ohne ein einziges Wort zu sagen. Wir kehrten zum Haus seines Vaters zurück und er sagte mir, ich solle schlafen gehen. Er rief die Polizei an und berichtete, was passiert war. 2 Beamte wurden zum Haus geschickt, um eine Aussage aufzunehmen und sie erwähnten, dass es mehrere Berichte über ähnliche Straßensperren in ganz Nordmontana gegeben hatte. Tatsächlich gelang es ihnen, die 4 Männer festzunehmen, die uns in jener Nacht aufgehalten hatten, und sie brachten den Verletzten ins Krankenhaus. Das ist 2009 passiert. Ich war 22 Jahre alt und verließ meinen Heimatstaat Kalifornien in Richtung Osten wegen eines Jobs im Justizvollzug. Ich fuhr über den einsamsten Teil der Autobahn und es war etwa 3 Uhr morgens. An einem Sonntag. Man nennt sie nicht umsonst die einsamste Autobahn. Ich hatte seit mindestens einer halben Stunde niemanden mehr gesehen. Ich war müde, aber nicht müde genug, um anzuhalten und ein Nickerchen zu machen. Plötzlich sah ich ein liegen gebliebenes Auto am Straßenrand. Ich bremste ab und sah eine Frau neben dem Wagen stehen. Ich fuhr vorsichtig näher heran und ließ das Fenster nur ein Stück herunter, aber irgendetwas an ihr war seltsam. Damals konnte ich nicht genau sagen, was es war, aber heute weiß ich, dass es mein Unterbewusstsein war, das rote Flagge schrie. Ich fragte sie, ob ich einen Abschleppdienst oder den Pannendienst für sie rufen solle, und sofort versuchte sie, meine Tür zu öffnen. Ich erklärte ihr, dass ich mich nicht wohlfühle, sie einzulassen, aber dass ich warten würde, bis Hilfe eintrifft. Sofort verzog sie das Gesicht vor Wut und begann, mich anzuschreien. »Du bist ein großer Kerl! Was glaubst du denn, was ich dir antun werde?« Sie nannte mich grausam, weil ich sie nicht einsteigen ließ. Da habe ich den Fehler gemacht. Das sehe ich heute ganz klar. Widerwillig entriegelte ich die Tür. Ich dachte, sie hatte recht. Sie war vielleicht 1,57 Meter groß, ich über 1,80 Meter und mindestens 45 Kilo schwerer. Sie sah aus, als würde sie kaum 40 Kilo wiegen. Sie stieg ins Auto und ich fragte sie, wen ich anrufen sollte. Das ist wie gesagt 10 Jahre her und ich hatte damals ein kleines BlackBerry mit ausziehbarer Tastatur. Sie sagte, sie würde es vorziehen, wenn ich sie in die nächste Stadt fahren würde. In dem Moment wurde mir klar, dass ich Mist gebaut hatte. Sie vermied Blickkontakt und kramte jedes Mal in ihrer Tasche, wenn ich erwähnte, jemanden zur Hilfe zu rufen. Sie wurde immer aggressiver und forderte, dass ich sie in die Stadt bringe. Ich war so damit beschäftigt, meinen Fehler irgendwie rückgängig zu machen, dass ich den Mann nicht sah, der in ihrem Auto oder in der Nähe versteckt war. Ich bemerkte ihn erst, als er fast an meiner Fahrertür war, im Rückspiegel. Mein Überlebensinstinkt sprang an, ich startete den Wagen und gab Gas. Genau in dem Moment, als der Mistkerl versuchte, meine Tür zu öffnen. Während ich losfuhr, hörte ich ein metallisches Geräusch und dann zerbrach mein Außenspiegel. Er hatte auf mich geschossen. Der Adrenalinschub ließ mich fast 90 Meilen pro Stunde fahren. In dem Moment wurde dem Mädchen, in welchem Drogenzustand auch immer sie war, klar, dass ihr Plan gescheitert war. Sie fing an, auf mich einzuschlagen und schrie, ich solle anhalten und sie aussteigen lassen. Als ich weit genug weg war, hielt ich an und schrie sie an, dass sie aussteigen solle. Sie fing an, in ihrer riesigen Tasche nach etwas zu suchen, aber ich hatte genug. Ich zitterte vor Adrenalin. Ich beugte mich vor, öffnete die Tür und schob sie praktisch raus. Ich versuchte, ihr die Tasche wegzunehmen, aber sie hielt sie fest, nicht ohne dabei den halben Inhalt auf dem Beifahrersitz zu verteilen. Ich fuhr los, während die Tür noch offen war. Erst als ich genug Abstand hatte, schlug ich sie zu und verriegelte sie. Ich umklammerte das Lenkrad fest und fuhr weiter. Erst später am Morgen, als ich bei einem Denny's ankam, wurde mir bewusst, wie knapp ich dem Tod entkommen war. Ich weinte eine Weile und bemerkte dann, dass viele ihrer Sachen noch auf dem Beifahrersitz lagen. Meistens waren es schmutzige Servietten, einige Lippenstifte und Drogenutensilien. Ich überlegte, ob ich die Polizei rufen oder nach einem Streifenwagen suchen sollte, aber ich machte etwas Dummes. Ich packte alles, was heruntergefallen war, in einen Müllsack und warf ihn weg. Damals träumte ich davon, Polizist zu werden. Und ich wusste, dass dieser Traum wahrscheinlich vorbei gewesen wäre, wenn man mich mit Drogen erwischt hätte. Ich dachte nicht, dass man mir glauben würde, wenn ich sagte, das Zeug sei nicht meins. Ich sah einen Polizisten an der Tankstelle gegenüber vom Denny's und erzählte ihm, was passiert war. Im Grunde genommen schimpfte er mit mir, weil er überhaupt angehalten und sie dann auch noch ins Auto gelassen hatte. Er sagte, er würde der Sache nachgehen. Aber ich bezweifle, dass er das je getan hat. Ich war so aufgewühlt, dass ich meine Pfannkuchen kaum anrührte und mich dann wieder auf den Weg machte. Ich habe diesen Spiegel nie ersetzt. Tatsächlich habe ich das Auto später verkauft. Bis heute, 10 Jahre später, zögere ich sehr, wenn es darum geht, einem gestrandeten Autofahrer zu helfen. Ich wollte mich eines Abends nach der Arbeit mit meinem Freund treffen. Da er damals kein Auto hatte, sollte ich ihn abholen. Er sagte mir, dass er um 19 Uhr Feierabend hätte, Aber ich kam etwa 15 Minuten früher an. Als ich ankam, schrieb ich ihm eine Nachricht, um ihm zu sagen, dass ich schon da war. Er antwortete mir ein paar Minuten später und sagte, es täte ihm leid, aber er würde später als erwartet rauskommen und in etwa einer Stunde fertig sein. Zuerst war ich ein bisschen genervt, aber eigentlich war es keine große Sache. Und es war ja auch nicht seine Schuld. Ich war nur kurz frustriert über die Situation. Anstatt einfach dort zu sitzen und nichts zu tun, beschloss ich, ein bisschen herumzufahren und Musik zu hören, um die Zeit totzuschlagen. Kurz nachdem ich losfuhr, begann mein Magen zu knurren. Das Einzige, was mir zum Essen einfiel, war Taco Bell oder McDonald's. Und ich entschied mich für McDonald's, weil es näher war. Ich aß auf dem Parkplatz und hatte danach immer noch etwa 30 oder 40 Minuten Zeit übrig. Ich wusste nicht wirklich, wie ich die Zeit anders totschlagen sollte. Also fuhr ich einfach weiter. Ich fuhr herum, hörte Musik und schickte wahrscheinlich dumme Nachrichten an meine Freunde. Ja, ich weiß. Man sollte nicht während der Fahrt schreiben, aber ich war ein Teenager, also wundert es euch sicher nicht. Ich hatte kein konkretes Ziel. Ich entschied einfach während der Fahrt. Schließlich landete ich auf ein paar Nebenstraßen, auf denen ich etwa 10 Minuten lang fuhr. Ich fuhr sehr langsam, und es waren kaum andere Autos unterwegs, im Gegensatz zu den Hauptstraßen, also konnte ich es mir erlauben, öfter aufs Handy zu schauen, ohne allzu sehr auf den Verkehr achten zu müssen. Plötzlich bemerkte ich, dass ein Auto hinter mir fuhr. Ich schenkte dem nicht viel Beachtung, beschleunigte aber ein wenig, weil ich weit unter dem Tempolimit fuhr und niemandem im Weg stehen wollte. Doch das Auto holte schnell auf und fuhr so dicht auf, dass es fast bremsen musste, um mich nicht zu rammen. Was zum Teufel ist los mit dem Typen? Dachte ich. Ehrlich, er hätte meinem Stoßfänger nicht näher sein können, ohne ihn zu berühren. Ich fing an, mich zu ärgern, weil er mir schon seit 3 oder 4 Meilen so folgte. Ich dachte daran, plötzlich zu bremsen, um ihn zu nerven. Aber das hätte die Situation nur verschärft. So oder so, das, was er tat, war völlig unnötig. Es gab keinen Gegenverkehr. Er hätte mich jederzeit problemlos überholen können. Mein Freund schrieb mir, dass er in etwa 15 oder 20 Minuten Feierabend hätte. Ich antwortete, dass das in Ordnung sei und machte mich auf den Weg zu seinem Arbeitsplatz, etwa 15 Minuten entfernt. Nach einigen Abbiegungen begann ich mich zu fragen, ob der Typ mir folgte. Ich hatte etwa 4-mal hintereinander links abgebogen und er war immer noch hinter mir. Obwohl er nach etwa 10 Minuten ein bisschen Abstand gewann, war er immer noch da. Das Auto folgte mir bis zur Tankstelle, an der mein Freund Jacob arbeitete. Der Ort lag nicht mitten im Nirgendwo, aber es war eine ländliche Gegend, mit nur 2 oder 3 Häusern in der Nähe und sonst nichts drumherum. Als ich ankam und sah, dass er ebenfalls auf den Parkplatz fuhr und dass außer seinem Auto und meinem niemand sonst da war, hatte ich ein ungutes Gefühl. Der Typ parkte direkt neben mir und versuchte mit heruntergelassenem Fenster meine Aufmerksamkeit zu erregen. Ich tat mein Bestes, ihn zu ignorieren und so zu tun, als würde ich ihn nicht hören. Aber er stieg aus dem Auto und begann gegen mein Fenster zu klopfen und zu schreien, ich solle die Tür öffnen. Ich geriet in Panik und versuchte, mein Handy herauszuholen, um die Polizei zu rufen. Aber kurz bevor ich wählen konnte, kam Jacob heraus und schrie, »Hey, was machst du da? Verschwinde von hier, Alter!« »Oder was? Was willst du tun?« antwortete der Fremde und ging dann bedrohlich auf Jacob los. Da hob Jakob sein Hemd und zeigte eine Pistole. In dem Moment trat der Mann zurück, stieg in sein Auto und raste davon. Bis heute weiß ich nicht, was dieser Typ wollte oder was sein Plan war. Vielleicht war er auf Drogen oder verwechselte mich mit jemandem. Ich weiß es nicht. Aber ich bin sehr dankbar, dass Jacob da war, um ihn zu vertreiben. Jacob stieg in mein Auto und wir fuhren schnell weg. »Was zum Teufel war das?«, fragte er mich. Ich sagte ihm, dass ich keine Ahnung habe, wer dieser Mann war, nur dass er mir über 15 Minuten lang gefolgt ist. Der Typ war riesig, viel größer als ich und ganz offensichtlich jemand, der kleinere Leute einschüchtern wollte, wie ein Schläger. Viele Menschen hassen Waffen und ich verstehe, warum, aber ich hasse verrückte Leute, die an welche kommen, noch mehr. Ich finde, es ist wichtig, sich gegen solche Leute verteidigen zu können, denn ich hätte nie erwartet, dass mir so etwas passiert. Ich weiß, dass Jacob eine Genehmigung zum verdeckten Tragen hat, aber ich bin mir nicht sicher, ob es bei seiner Arbeit erlaubt war, sie mitzuführen. Vielleicht wollte er deshalb nicht, dass wir den Vorfall bei der Polizei melden. Aber an diesem Tag war ich sehr froh, dass er sich verteidigen konnte. Ich mache mir nur Sorgen, diesem Kerl wieder zu begegnen. Und ich mache mir auch Sorgen, dass er das jemand anderem antut. Jeden Tag bin ich aufs Neue schockiert darüber, wie viele verrückte Menschen es auf dieser Welt gibt. Ich hoffe, ich höre nie wieder etwas von ihm. Es sei denn, es geht darum, dass er im Gefängnis gelandet ist. Letztes Jahr fuhr ich nach Hause zurück, nachdem ich meine Großmutter an Thanksgiving besucht hatte. Die Fahrt dauert etwa 45 Minuten, was nicht so schlimm ist, und es lohnt sich auf jeden Fall, meine Familie zu sehen und das Essen zu genießen, das meine Großmutter für alle zubereitet. Ich hatte eine tolle Zeit. Das Essen war wie immer fantastisch und ich liebte es, mit meiner Familie zusammen zu sein. Also schien es ein normaler Erntedanktag zu sein. Obwohl es das eigentlich nicht war, denn auf dem Rückweg passierte mir etwas Schreckliches. Als ich zum Haus meiner Großmutter fuhr, bemerkte ich gleich nach dem Einsteigen und Losfahren, dass ich fast kein Benzin mehr hatte und tanken müsste. Ich fühlte mich faul. Also beschloss ich, bis zu einer Tankstelle in der Nähe des Hauses meiner Großmutter zu warten. Aus irgendeinem Grund vergaß ich das komplett und erinnerte mich erst, als ich bei meinen Großeltern ankam, dass ich nicht getankt hatte. Okay, dachte ich. Ich tanke, sobald ich zurückfahre. Ich war mir sicher, dass ich noch mindestens 30 Meilen fahren konnte, bevor mir das Benzin ausging. Und es gab eine Tankstelle nur 10 Meilen entfernt. Mein Pickup war ein alter und mitgenommen wirkender Silverado von 2001, den seine beiden Vorbesitzer bis zum Äußersten beansprucht hatten, mit über 275.000 gefahrenen Meilen. Ich schätze, der Tankanzeiger war nicht so genau, wie ich dachte, denn auf dem Rückweg blieb mein Truck komplett stehen. Ich versuchte, meine Großmutter anzurufen, aber ich hatte keinen Empfang. Sie lebt in einer eher abgelegenen Gegend und ich war in diesem Moment noch isolierter. Ich stand am Straßenrand, ohne Transportmittel außer meinen eigenen Füßen und ohne Möglichkeit, jemanden anzurufen. Ich war verzweifelt. Zum Glück hatte ich einen Kanister Benzin hinten im Truck, obwohl er leer war. Zumindest konnte ich damit zur nächsten Tankstelle laufen, ihn füllen und zurückgehen, um das Auto zu betanken. Aber es war spät, dunkel und viele verlassene Häuser lagen in der Nähe, was alles noch unheimlicher machte. Ich schätzte, ich müsste etwa 3 Meilen laufen. Nach etwa 15 Minuten zu Fuß hielt ein Pickup hinter mir an. »Ist dein Auto kaputt, oder? Hey, willst du nicht mitkommen? Ich bring dich zur Tankstelle«, sagte der Mann. »Nein, danke, Sir«, antwortete ich höflich. Aber der Mann schien beleidigt zu sein. »Wirklich? Willst du den ganzen Weg laufen, obwohl ich dir eine Mitfahrgelegenheit anbiete? Glaubst du, ich will dir was tun?« fragte er. »Nein, es ist nur«, versuchte ich zu erklären, aber er unterbrach mich. »Steig einfach ein, es sei denn, du willst 45 Minuten laufen und eine Stunde zurück. Ich kann dich in unter 10 Minuten hinbringen und wieder zurück.« Irgendwie überredete er mich, in seinen Truck einzusteigen. Und Gott, wie sehr wünschte ich, ich hätte das nicht getan. Denn diese Nacht wäre ich fast gestorben. Meine Großeltern wohnen in einer ruhigen Gegend, aber in letzter Zeit gab es Berichte über vermisste Personen, also war ich misstrauisch. Dieser Mann akzeptierte kein Nein, und ich war müde. Er überzeugte mich gut, denn ich ignorierte meinen Instinkt, was ich sonst nie tue. Einmal drin, versuchte er mich zu beruhigen, indem er sagte, er sei kein komischer Typ, wolle nur eine gute Tat vollbringen, weil er nichts Besseres zu tun hätte. Das beruhigte mich etwas, aber es dauerte nicht lange, bis ich merkte, dass etwas ganz falsch war. Er fing an, immer wieder unverständliche Dinge zu murmeln. Ich fragte, ob alles in Ordnung sei, aber er antwortete nicht. Eine Minute später fuhr er an der Tankstelle vorbei, an der wir eigentlich halten sollten. »Hey, du bist an der Tankstelle vorbeigefahren«, sagte ich. Da sah er mir direkt in die Augen und sagte, Hier mache ich die Regeln, nicht du. Also halt den Mund, wenn du willst, dass alles gut ausgeht. Ich sag dir jetzt, du wirst tun, was ich sage, oder es wird sehr schlecht für dich enden. Ich geriet in Panik und schrie ihn an. Er soll anhalten und mich rauslassen. Er schrie mich an. Ich solle still sein. Ich versuchte, die Tür zu öffnen, plante beim Abbremsen in einer Kurve oder an einer Kreuzung rauszuspringen, aber ich konnte den Griff im Dunkeln nicht finden. Ich merkte, dass die Tür so manipuliert war, dass man sie nur von außen öffnen konnte. Glücklicherweise habe ich immer Pfefferspray zum Schutz dabei. Ich wusste, es wäre riskant, es während der Fahrt zu benutzen, aber meine Optionen wurden knapp. Ich sprühte es ihm ins Gesicht und das Auto begann zu schleudern. Ich versuchte, das Lenkrad so gut es ging zu kontrollieren, um den Aufprall abzumildern. Ich machte mich auf den Unfall gefasst und der Truck prallte in einen Graben und dann gegen einen kleinen Baum. Ich schlug mir heftig den Kopf gegen das Beifahrerfenster und fühlte mich kurz benommen. Als ich wieder zu mir kam, war der Mann bewusstlos. Ich schaffte es, über ihn hinwegzukriechen und durch die Fahrertür zu entkommen. Ich griff meinen Kanister und rannte so schnell ich konnte etwa eine Meile bis zur Tankstelle, bei der wir hätten halten sollen. Ich rannte, ohne einmal anzuhalten. Damals war ich nicht in guter Form und hatte nie so gerannt. Aber man wäre überrascht, zu was man fähig ist, wenn der Überlebensinstinkt anspringt. Als ich ankam, erklärte ich dem Kassierer, was passiert war und dass ich ein Telefon brauchte, um die Polizei anzurufen. Die Beamten kamen in wenigen Minuten und brachten mich zurück zu meinem Auto. Sie versicherten mir, dass ich keine medizinische Hilfe brauchte, bevor sie mich gehen ließen. Ich gab der Polizei die bestmögliche Beschreibung des Mannes in der Hoffnung, dass sie ihn finden würden. Offenbar stand der Truck noch dort, aber er war verschwunden. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug gestohlen war, also haben sie immer noch keine Ahnung, wer er war. Ich hoffe wirklich, dass sie ihn finden, bevor er noch jemandem etwas antut. Ich fuhr von Maine in den Norden des Bundesstaates New York, um die Woche mit meiner Familie zu verbringen. Ich war direkt nach der Arbeit losgefahren, gegen 17.30 Uhr. Also rechnete ich nicht damit, vor 1 Uhr morgens anzukommen. Ich hatte das Dach meines Jeep Wrangler abgenommen, um das heiße Wetter zu genießen. Ich war irgendwo in Vermont, weit nach Mitternacht, als die Benzinwarnleuchte anging und das Auto zu piepen begann. Leider war die Benzinanzeige kaputt, also hatte ich keine Möglichkeit zu wissen, wie viel Sprit noch übrig war. Mein Bruder, der das Auto am Tag zuvor gefahren hatte, versicherte mir, dass er vollgetankt hatte, aber offensichtlich lag er falsch oder log, denn ich hatte längst nicht einen vollen Tank verbraucht. Ich fuhr an einem dieser blauen Service-Schilder vorbei und sah das Symbol für eine Tankstelle in einem der Kästchen. Also nahm ich die Ausfahrt auf eine verlassene Straße, die hoffentlich zu irgendeiner Art von Zivilisation führte. Doch ich würde es nicht bald herausfinden, denn das Auto begann zu ruckeln und machte seltsame Geräusche, die gar nicht gut klangen. Wenige Sekunden später beschleunigte es nicht mehr und kam völlig zum Stillstand. Ich konnte es kaum glauben, aber ich war tatsächlich ohne Benzin liegen geblieben. Ich stieg aus dem Auto und rief den Pannendienst an, gab ihnen meinen genauen Standort durch. Sie sagten mir, sie könnten in etwa 20 Minuten jemanden schicken. Ich war dankbar, aber auch genervt hatte, dass ich mindestens so lange würde warten müssen. Etwa 15 Minuten lang schlenderte ich langsam um das Auto herum, schaute auf mein Handy, schrieb Freunden über die Situation und scrollte durch soziale Medien. Es war so still. Kein Verkehr in der Ferne, keine vorbeifahrenden Autos, nur das Zirpen der Grillen und andere Geräusche nachtaktiver Waldbewohner. Dann hörte ich etwas durch die Bäume gehen. Die Schritte waren ziemlich schwer, also vermutete ich ein Reh oder etwas in der Art, obwohl es auch ein Bär hätte sein können, da ich mich in einem Bärengebiet befand. Ich ging zur Beifahrerseite, von wo die Geräusche kamen und wo der Wald begann, in der Hoffnung, ein Reh oder ein anderes harmloses Tier zu sehen. Dann hörte ich zwei Klatscher. Es klang genauso, als würde jemand in die Hände klatschen. Ich ging ein Stück näher heran, um besser hören zu können. Diesmal waren es drei Klatscher. Ich rief in den Wald hinein, in der Hoffnung, dass jemand antworten würde. Aber danach war nichts mehr zu hören. Ich stand da, wartete, dass etwas passierte, aber es blieb still. Ich kehrte zum Auto zurück und setzte mich wieder hinein. Erneut hörte ich Schritte, die aus dem Wald in meine Richtung kamen, und dann hörten sie auf. Ich schaute hinaus und sah einen Kopf, der hinter einem nahen Baum hervorlugte. Er sah tot aus. Seine Augen. Sie hatten einfach kein Leben. Ich konnte nicht einmal sagen, ob sie mich ansahen oder nicht. Ich war so auf diese Details fokussiert, dass ich gar nicht auf die Idee kam zu schreien, vor dem Entsetzen über das, was ich da sah. Ich kurbelte die Fenster auf beiden Seiten hoch und schaltete die Scheinwerfer aus. Doch sich im Auto zu verstecken fühlte sich nicht sicherer an, da das ganze Dach offen war. Mit ausgeschaltetem Licht herrschte völlige Dunkelheit. Ich konnte nicht einmal 5 Zentimeter vor mir sehen. Und doch war ich umgeben von den Geräuschen der Nacht im Wald. Ich duckte mich unter das Armaturenbrett mit verriegelten Türen, aber völlig dem Außen ausgeliefert und betete, keinen plötzlichen Laut wie Schritte zu hören. Mir wurde schlecht vor Angst, als ich hörte, wie jemand den Türgriff betätigte. Ich versuchte, mich nicht zu bewegen oder ein Geräusch zu machen. Ich rechnete damit, dass gleich jemand an die Scheibe klopfen oder zumindest die Hand durch die Öffnung an der Vordertür stecken würde, um sie zu entriegeln. Ich war so schutzlos, es ergab keinen Sinn. Und dann spürte ich eine Hand, die mich heftig am Rücken packte. Ich verlor einfach die Kontrolle und schrie aus voller Kehle. Plötzlich ließ die Hand mein Hemd los. Genau in dem Moment, als Licht die Gegend erfüllte und das Geräusch eines sich nähernden LKWs wie Musik in meinen Ohren klang. Ich richtete mich auf und drehte mich um, um die Scheinwerfer eines Pannenhilfefahrzeugs zu sehen. Doch wer auch immer mich gepackt hatte, war schon verschwunden. Ich rannte hinaus, um den Mann zu empfangen, der aus dem Truck stieg. Es war ein stämmiger Typ, etwa 40 Jahre alt. Ich erzählte ihm unter Tränen, was gerade passiert war, schnaufte zwischen jeder Satzhälfte. Irgendetwas an seiner Persönlichkeit und Ausstrahlung war beruhigend und tröstlich. Er füllte mein Auto mit Benzin, und dann ging jeder von uns seines Weges. Auch wenn seine Anwesenheit mich irgendwie beruhigte, verfolgt mich die Erinnerung an diese Nacht immer noch. Das Bild dieses leblosen Kopfes, der hinter dem Baum hervorschaute, hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Es geschah in der Nacht, in der ich der Fahrer für meine Freundesgruppe nach einer Party sein sollte. Meine Freunde waren Michael, Eddie und Daniela. Wir leben auf dem Land, also müssen wir jedes Mal weite Strecken zurücklegen, wenn wir in Bars oder zu Partys gehen wollen. Deshalb war es immer sehr wichtig, dass einer von uns nüchtern genug war, um zu fahren. Wir fuhren auf der Straße 513, einer unbeleuchteten Landstraße, gesäumt von vereinzelten Häusern, aber größtenteils umgeben von Wald. Diese Straße führt ins Dorf, wo sich die meisten Bars befinden. Diese Geschichte spielt sich auf dem Rückweg vom Dorf ab. Daniela fing an zu weinen und sagte, sie müsse dringend auf die Toilette. Ich sagte ihr, dass sie sich noch ein wenig gedulden müsse, aber ich will nicht lügen. Ich musste auch langsam. Das, kombiniert mit Danielas inzwischen betrunkenem Geschrei, brachte mich dazu zu denken, dass es nicht schlimm wäre, am Straßenrand anzuhalten und im Wald zu pinkeln. Daniela stieg als Erste aus und verschwand in den Feldern neben der Straße. Ich ging auf die andere Seite und lief ein Stück in den Wald hinein, weil ich zu den Menschen gehöre, die nicht pinkeln können, wenn jemand zusieht. Ich war der Erste, der fertig war, und kehrte zum Auto zurück. Eddie und Michael sangen lautstark zu der Musik im Radio, während ich einfach nur still dasaß und ungeduldig wurde. Meine beiden betrunkenen Freunde fanden es offenbar nicht merkwürdig, dass Daniela schon seit 5 Minuten nicht zurück war, also stieg ich wieder aus, um nach ihr zu rufen. Michael hat eine viel lautere Stimme als ich, also war es unmöglich, dass Daniela ihn nicht hören würde, als er ihren Namen rief. Aber sie antwortete nicht. Ich wollte nicht in die Felder gehen, aber ich fühlte mich verpflichtet, es zu tun, da sie meine Freundin war und ich der Nüchternste war. Ich zwang Michael mitzukommen, weil ich Angst hatte, allein hineinzugehen. Eddie blieb im Auto. Er war zu betrunken, um zu helfen. Mit der Taschenlampe aus dem Handschuhfach bahnten Michael und ich uns einen Weg durch das dichte, hohe Feld, und gingen in die einzige Richtung, die uns logisch erschien. Weg vom Auto. Michael rief immer wieder Danielas Namen und lachte dabei ununterbrochen. Ich verstehe, warum er das in seinem Zustand lustig fand, aber ich wollte einfach nur sicherstellen, dass es ihr gut ging und nach Hause zurückkehren. Über unsere eigenen Schritte im Feld und Michaels Lachen hinweg hörte ich etwas anderes, näher bei uns. Ich streckte meinen Arm aus und legte ihn Michael auf die Brust, um ihn anzuhalten. Dann war nur noch das Geräusch des Nachtwinds zu hören, der durch das Feld strich. »Was ist los?«, flüsterte er. »Psst«, antwortete ich. Michael rief erneut Danielas Namen, ich tat es ihm gleich, in der Annahme, dass sie uns vielleicht erschrecken wollte. Aber wieder hörten die Schritte auf. Wir gingen ein Stück weiter ins Feld hinein, bis wir auf einen schmalen Pfad stießen. Ich weiß nicht viel über Landwirtschaft, aber es schien ein kleiner Weg zu sein, auf dem man gehen konnte. Gerade breit genug für zwei Personen. Ich sah nach links, soweit das Licht reichte, und dann nach rechts. Ich hörte drei Schritte und sah dann, wie sich einige Pflanzen am Rand des Pfades bewegten, als ob jemand gerade hineinging. Zuerst zeigte die Taschenlampe nur ein paar Beine, und unter den gegebenen Umständen nahm ich automatisch an, dass es Michael war. Aber das Licht zeigte, dass es nicht Michael war, sondern ein fremder Mann, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Seine Gesichtszüge waren nicht deutlich genug, um ihn genau zu beschreiben, aber er wirkte nicht freundlich. Ich rannte in die einzige Richtung, die ich kannte, zurück zum Auto. Ich glaube, ich war so schnell, dass ich in nur 10 Sekunden ankam. Eddie war bereits im Auto ohnmächtig, also machte ich mir nicht die Mühe, ihn um Hilfe zu bitten. Ich hupte immer wieder, um Michael und hoffentlich auch Daniela auf mich aufmerksam zu machen. Das Bild dieses Mannes hatte mich tief beunruhigt. Ich wusste nicht, ob er der Besitzer dieses Landes war oder nicht. Ich hupte weiter, bis schließlich Michael aus dem Feld kam, Daniela hinter sich herziehend, die bewusstlos zu sein schien. Ich stieg aus, um ihm zu helfen, sie ins Auto zu bringen und auf den Sitz zu legen. Michael zeigte auf die Wunde an ihrer Stirn, als wäre sie mit einem schweren, scharfen Gegenstand geschlagen worden. Michael schien durch die Situation schnell wieder nüchtern zu werden. Er schlug vor, dass wir sie ins nächste Krankenhaus bringen sollten, das etwa 10 Minuten entfernt war. Die Fahrt war alles andere als angenehm. Sie war voller Panik und Geschrei. Wir brachten Daniela so schnell wie möglich ins Krankenhaus, damit ihre Wunde versorgt werden konnte. Erst dann, und nur dann, erklärte Michael den Krankenschwestern, nicht mir, dass er einen Mann gesehen hatte, der Danielas bewusstlosen Körper schleppte, bevor er tiefer in das Feld flüchtete, als er Michaels Anwesenheit bemerkte. Das hatte er im Auto nie erwähnt, aber jetzt ergab alles Sinn. Der Mann, den wir in jener Nacht im Feld gesehen hatten, hatte Daniela das angetan. Nachdem ihre Wunde genäht worden war, wachte Daniela auf, aber sie konnte sich an nichts erinnern. Nicht an die Party, nicht an den Abend, nicht an den Moment, als sie geschlagen wurde. Ich muss einen sehr kurzen Kontext liefern, damit die Geschichte Sinn ergibt. Ich besuche eine öffentliche Universität in Kalifornien, die zum UC-System gehört. Einige UCs wie UCLA, Berkeley und Santa Barbara sind viel größer, während andere wie meine kleiner sind. Die meisten der Großen haben ihre eigene Version eines sogenannten Dedicated Visit Day, an dem alle Erstsemesterstudenten den Campus besuchen, um ihn zu erkunden. Aber in Wirklichkeit ist es nur eine Ausrede für die aktuellen Studenten, den ganzen Tag über verrückte Partys zu schmeißen. Der in Berkeley heißt Cal Day und der in Santa Barbara heißt Deltopia, um ein paar Beispiele zu nennen. Mein Campus ist etwa 2,5 Autostunden von Santa Barbara entfernt, aber es ist manchmal üblich, dass Studenten von anderen Campussen die Reise zu den größeren Universitäten für diesen Tag machen. Ich war nie der Partytyp, also habe ich das nie getan. Aber vor ein paar Monaten wurde mir klar, dass es mein letztes Jahr war und ich nie wieder die Gelegenheit haben würde. Als mich also jemand fragte, ob ich mit ihnen zum Deltopia in Santa Barbara fahren wollte, beschloss ich, Scheiß drauf zu sagen, und ging mit. Wir fuhren an diesem Freitagnachmittag los, am Tag vor den Hauptfeierlichkeiten. Das Auto war komplett voll. Hunter fuhr, und die anderen Freunde, die mitkamen, waren Damon, Benjamin und Arman. Wir sind alle über 6 Fuß groß, also war die Fahrt unbequem eng, aber mit guter Unterhaltung und Musik verging sie schnell. Als wir in Isla Vista ankamen, verbrachten wir fast eine Stunde damit, vergeblich einen Parkplatz zu suchen. Ich übertreibe nicht mit der Parkplatzsituation. So beliebt ist Deltopia. Gerade als wir aufgeben wollten, spielte Hunter seinen Charme aus und überredete ein Mädchen aus einer Schwesternschaft, uns ihren zugewiesenen Parkplatz überlassen. Wir lachten alle darüber. Alles lief nach Plan. Hunters Schwester ist im 3. Jahr an der UCSB und willigte ein, uns auf dem Boden ihrer Wohnung schlafen zu lassen. Das mag für einige etwas schäbig klingen, aber während Deltopia ist ein Schlafplatz praktisch ein goldenes Ticket. Sie und ihre Mitbewohnerinnen waren sehr entspannt, also beschlossen wir, mit ihnen auszugehen, obwohl Deltopia technisch gesehen erst am nächsten Morgen begann. Eine Sache muss ich noch erwähnen. Hunter ist ein sehr kontaktfreudiger Typ und deshalb kennen ihn viele Leute. Er hat einen Freund namens Amir, der etwas problematisch ist. Ich benutze das Wort Freund hier großzügig. Amir ist einer dieser Typen, die sich an soziale Kreise klammern, ohne wirklich dazuzugehören. Er ist unsicher, laut, unaufmerksam, sucht ständig Bestätigung und schafft es irgendwie, dass sich jedes Gespräch um ihn dreht. Und bevor mich jemand des Klatsches beschuldigt, Amir hat mir und meinen Freunden in der Vergangenheit viele schlechte Dinge angetan, also habe ich mir das Recht verdient. Amir hatte Hunter gegenüber erwähnt, dass er auch zum Deltopia gehen würde, aber es gab nie ein richtiges Gespräch darüber, wo er bleiben oder mit wem er gehen würde. Er war nicht Teil unseres Plans und keiner von uns erwähnte ihn während der Fahrt. Eine Stunde, nachdem wir uns in der Wohnung von Hunters Schwester eingerichtet hatten, beschlossen wir, Alkohol für uns und ihre Mitbewohnerinnen zu kaufen. Als wir mit unseren Einkäufen den Laden verließen, wen sahen wir? Amir, der mit den Händen in den Taschen auf dem Bürgersteig stand. Niemand sagte etwas. Wir gingen weiter zur Wohnung und er schloss sich einfach der Gruppe an, als wäre er die ganze Zeit dabei gewesen. Das Erste, was Amir sagte, als wir schon ein paar Blocks vom Laden entfernt waren, war: »Warum seid ihr so überrascht, mich zu sehen? War dieser Typ dumm?« Natürlich waren wir überrascht, ihn zu sehen. Es gab keine Pläne, ihn zu treffen, und soweit wir wussten, hatte Hunter ihm nicht einmal gesagt, wo wir blieben. Wir ignorierten ihn alle und gingen weiter, ohne zu wissen, wie sich das entwickeln würde. Die Dinge eskalierten schnell, als wir zurück in der Wohnung waren. Amir fragte, ob er die Toilette benutzen könne, und als Hunter widerwillig zustimmte, stürmte er los. Als Hunters Schwester die Tür öffnete, trat Amir auf sie zu und sagte: »Ich bleibe hier«, ging an ihr vorbei, ohne eine Antwort abzuwarten. Sie wusste offensichtlich nicht, wer Amir war, ging aber davon aus, dass er zu unserer Gruppe gehörte. Als Hunter merkte, dass Amir seine Schwester belogen hatte, war er wütend. Ich könnte ins Detail gehen, was danach passierte, aber hier ist das Wichtigste. Hunter machte ihm unmissverständlich klar, dass er gehen solle, dass er nicht willkommen sei und dass die Lüge gegenüber seiner Schwester eine Grenze überschritten hatte. Amir ging nicht leise. Er blieb noch 20 Minuten vor der Tür und versuchte, seine Rückkehr zu diskutieren. Hunter ist nicht jemand, mit dem man sich anlegen will, also verstand Amir schließlich und ging. Danach betranken wir uns, und ich gebe zu, Amir war das Einzige, worüber wir sprachen. Später stellten wir fest, dass Hunter seinen Standort mit Amir geteilt hatte, was bedeutete, dass Amir uns bis zur Wohnung nachgestellt hatte. Am nächsten Tag erfüllte Deltopia die Erwartungen. Die meisten Verrücktheiten endeten am Nachmittag, also trafen wir uns mit 5 weiteren Freunden, und die 10 von uns entspannten uns zurück in der Wohnung von Hunters Schwester. Wir erzählten ihnen von der Situation mit Amir, und sie fanden sie genauso seltsam wie wir. Einer von ihnen, Ryland, sagte, er sei sich ziemlich sicher, dass er Amirs Standort habe. Er überprüfte es, und sein Kiefer fiel buchstäblich. Er drehte das Telefon zu uns, und ich schwöre bei Gott, der blaue Punkt erschien praktisch direkt über uns. Sobald wir es erwähnten, begann sich der Punkt schnell zu entfernen, als ob Amir uns aus einem Auto heraus beobachtet hätte und jetzt wegfuhr. Es war seltsam. Dass er ein zweites Mal auftauchte, war fast psychotisch. besonders nachdem Hunter ihm klargemacht hatte, dass er nicht willkommen war. Wir hätten es ernster nehmen sollen, aber in dem Moment lachten wir nur über seine Besessenheit und machten mit der Party weiter. In dieser Nacht, nachdem alle eingeschlafen waren, wachte ich plötzlich weit nach Mitternacht auf. Ich hatte kaum Zeit, meine Umgebung zu erfassen, als ich irgendwo in der Wohnung Glas zerbrechen hörte. Ich sprang vom Boden auf und sah nach, ob noch jemand wach war. Niemand war es, wahrscheinlich weil alle betrunken eingeschlafen waren. Ich begriff schnell, dass niemand anderes es gehört hatte. Und wenn jemand eingedrungen war, war ich der Einzige, der etwas tun konnte. Ich hatte keine Waffe, also griff ich eine leere Weinflasche vom Boden, holte tief Luft und schlich mich in Richtung des Geräuschs. Mein Herz schlug wild. Als ich ins Wohnzimmer kam, sah ich, dass die Schiebetür zum Balkon völlig zerstört war. Ein riesiger Stein lag mitten auf dem Boden, umgeben von Glasscherben. Ich brauchte keinen Zun weiteren Beweis. Ich wusste, dass Amir dahinter steckte. Ich wollte gerade meine Freunde wecken, als ich aus dem Augenwinkel sah, wie sich der Knauf einer Schranktür leicht bewegte. Ich erstarrte, noch ängstlicher als zuvor. Ich hätte nie gedacht, dass Amir zu mehr fähig wäre als Sachbeschädigung, und der Gedanke, dass er in die Wohnung eingedrungen war, erschreckte mich zutiefst. Ich war gerade dabei, die Schranktür zu öffnen, als mein Urteilsvermögen mich stoppte. Stattdessen ging ich zurück ins Zimmer, weckte Hunter und bat ihn, mir den Rücken freizuhalten. Wir gingen zusammen ins Wohnzimmer, aber als wir ankamen, war die Schranktür offen. Ich sah mich verzweifelt um, aber ich sah ihn nicht. Dann griff Hunter in den Schrank und zog ein riesiges Küchenmesser heraus. Ich war schockiert. Amir hatte buchstäblich mit einem Messer hinter der Tür gestanden, wahrscheinlich mit der Absicht, mir weh zu tun. Es hätte mein Leben kosten können, wenn ich die Tür geöffnet hätte. Es war der gruseligste Moment meines Lebens. Hunter und ich weckten den Rest des Hauses und überprüften, ob Amir nicht mehr in der Wohnung war. Natürlich involvierten wir die Polizei, aber alles, was wir bekamen, war ein Bericht. Sie sagten uns, dass während Daytopia oft Privateigentum zerstört werde und wir nur eines von vielen Opfern seien. Bevor ihr fragt, Amir hatte aufgehört, seinen Standort mit Ryland zu teilen, also konnten wir ihn nicht einmal der Polizei zeigen. Wir mussten am nächsten Morgen gehen. Hunter machte sich Sorgen, seine Schwester und ihre Mitbewohnerinnen zurückzulassen, da Amir bereits einmal eingedrungen war. Bevor wir ins Auto stiegen, holte er sein Telefon heraus und schrieb Amir eine lange Nachricht. Ich werde sie hier nicht wiederholen, aber ihr könnt euch vorstellen, was darin stand. Die Nachricht wurde nie gesendet. Amir hatte ihn bereits blockiert. Wir überprüften alle unsere Telefone und stellten fest, dass Amir uns alle blockiert hatte. In den folgenden Wochen hörte keiner von uns etwas von ihm. Es war, als wäre er völlig verschwunden. Ich verstehe das alles immer noch nicht. So aggressiv Amir oft tut, er hat keine Vorgeschichte von Gewalt. Tatsächlich hatte ich ihn immer für eher passiv gehalten. Er weiß, wo wir alle wohnen, also mache ich mir selbst jetzt, während ich dies schreibe, Sorgen, dass er etwas Drastisches tun könnte. Ich werde updaten, falls etwas passiert. Vor zwei Sommern, auf dem Rückweg von einem Ausflug zum Geburtstag meines Sohnes, wir waren in einem Wasserpark gewesen, beschlossen wir, in einem kleinen Dorf zu Abend zu essen. Wir hatten uns etwas verlaufen, weil Google Maps uns falsche Anweisungen gegeben hatte. Nach dem Essen bemerkten wir gegenüber eine County-Messe und beschlossen, uns das zur Unterhaltung mal anzusehen. Es war bereits dunkel und die Messe neigte sich dem Ende zu. Aber wir schafften es noch rechtzeitig, um den Beginn eines Traktorwettbewerbs mitzubekommen. So etwas hatten wir noch nie gesehen, also schien es uns eine gute Möglichkeit, den Geburtstag ausklingen zu lassen. Wir setzten uns auf die Tribüne und schauten eine Weile zu. Viele Familien waren dort, aber auch viele Betrunkene. Ich dachte mir nicht viel dabei. Ich war mit meinem 16-jährigen Sohn und einem guten Freund unterwegs, der ziemlich kräftig war, also fühlte ich mich sicher. Wir beschlossen, vor dem Ende der Veranstaltung zu gehen, um nicht nachts mit den Betrunkenen auf der Straße unterwegs zu sein. Wir gingen zurück zum Restaurant, das bereits geschlossen war, stiegen ins Auto und machten uns mit den Anweisungen von Google Maps auf den Heimweg. Wir nahmen eine Straße, die ich als Rückweg wiedererkannte. Ich bemerkte, dass sich direkt nach unserer Abfahrt ein Auto hinter uns setzte. Es war das einzige andere Fahrzeug auf der Straße, da die meisten Dorfbewohner wahrscheinlich noch auf der Messe oder zu Hause waren. Dieses Auto folgte uns auf der Route, die wir nahmen, was mir seltsam vorkam, denn es handelte sich um eine abgelegene Straße zwischen Hügeln, mit Wald auf beiden Seiten. Ich dachte, vielleicht waren es auch Fremde, die dieselbe Strecke zur Autobahn nutzten. Schließlich war Sommer und viele Leute unternahmen Roadtrips. Trotzdem hatte ich ein ungutes Gefühl und beschloss, so schnell wie möglich zur Autobahn zu gelangen. Während wir auf dieser dunklen, bergigen Straße fuhren, war ich vorsichtig, falls ein Reh auftauchen sollte. Das Auto hinter mir blieb dicht an mir dran. Ich verlangsamte stark, in der Hoffnung, der Fahrer würde genervt sein und mich überholen, weil ich so langsam fuhr. Doch stattdessen rückte er noch näher, bis er fast auf meiner Stoßstange klebte. Ich sah, dass nur eine Person im Auto saß, die Scheiben getönt waren. Ich wagte es zu beschleunigen, um möglichst schnell eine Hauptstraße oder die Autobahn zu erreichen, aber das Auto folgte mir weiterhin mit derselben Geschwindigkeit, egal ob ich bremste oder beschleunigte. Da wusste ich ohne jeden Zweifel, wir wurden verfolgt. Jetzt hatte ich wirklich Angst. Mein Sohn saß auf dem Rücksitz und es war sein Geburtstag. Das war so unfair und ich fühlte mich schuldig, weil wir zu diesem Traktorwettbewerb gegangen waren. Obwohl ich natürlich nicht ahnen konnte, dass so etwas Verrücktes passieren würde. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichten wir die Autobahn. Ich hoffte, es wäre nur ein örtlicher Idiot gewesen, der Fremde erschrecken wollte. Aber ich wusste, dass es nicht so einfach war. Wie befürchtet, folgte er uns auch auf die Autobahn. Selbst dort blieb er direkt hinter uns. Zuerst verlangsamte ich in der sinnlosen Hoffnung, er würde vorbeifahren. Nichts. Ich gab Gas und er tat dasselbe, ohne Abstand zu halten. Leider war die Autobahn auf unserer Spur ruhig, also blieb mir nichts anderes übrig, als weiterzufahren. Mein Freund war wütend und bereit, sich im Notfall zu wehren, aber ich wollte diesen Typen nicht direkt gegenübertreten, besonders nicht mit meinem Sohn im Auto. Ich fuhr einfach weiter und betete, keinen Platten zu bekommen. Irgendwann hatte ich so viel Angst, dass ich während der Fahrt anfing zu hupen, in der Hoffnung, der Lärm würde ihn abschrecken. Und es funktionierte. Er zog an den Rand und schaltete die Scheinwerfer aus. Zuerst war ich erleichtert, aber es kam uns seltsam vor, dass er die Lichter ausmachte. Wir beschleunigten und rasten praktisch nach Hause. Je schneller wir dort waren, desto besser. Etwa 15 Minuten vergingen ohne weitere Vorkommnisse. Wir sprachen darüber, wie beängstigend alles gewesen war, und begannen, uns zu entspannen. Wir waren noch etwa 25 Minuten von zu Hause entfernt und hin und wieder tauchten andere Fahrzeuge auf, was uns das Gefühl gab, nicht allein auf der Straße zu sein. Doch dann, als der Verkehr wieder verschwand und wir erneut allein waren, passierte etwas, das ich kaum glauben konnte. Direkt neben uns, etwas zurückversetzt, gingen plötzlich Scheinwerfer an. Er hatte uns die ganze Zeit mit ausgeschalteten Lichtern verfolgt, vorsichtig Abstand haltend und auf den richtigen Moment gewartet, um uns zu erschrecken. Ich hätte fast angefangen zu weinen, aber diesmal war ich zu wütend. Dieser Typ hatte uns seit einer Stunde verfolgt. In der Ferne sah ich die Rücklichter eines Lastwagens. Ich beschleunigte schnell, während der Fremde immer noch neben mir auf der Überholspur fuhr und versuchte, mit uns gleichzuziehen. Ich glaube, er merkte, dass ich versuchte, den LKW zu erreichen, und zum ersten Mal während dieser verrückten Verfolgungsjagd tat er etwas wirklich Gefährliches. Er lenkte abrupt in meine Richtung und versuchte, mich mit einer Pit-Manöver-Technik von der Straße abzudrängen. Ich gab Gas und schaffte es, den Zusammenstoß um Zentimeter zu vermeiden. Endlich erreichte ich den Lastwagen und hielt mich so dicht wie möglich an seinem Heck, ohne dem Verrückten Platz zum Überholen zu lassen. Eine Weile fuhren wir so weiter. Ich bin überzeugt, dass der LKW-Fahrer wusste, dass etwas nicht stimmte, denn nachdem er gesehen hatte, wie dieser Wahnsinnige versuchte, mich zu rammen und ich ihn nicht vorbeiließ, tat der Lastwagenfahrer etwas, für das ich ihm ewig dankbar sein werde. Er wechselte abrupt auf die Überholspur, schnitt dem Verfolger den Weg ab und bremste leicht. Ich nahm das als Zeichen, im rechten Fahrstreifen zu beschleunigen und ihn abzuhängen. Ich fuhr wahrscheinlich 90 Meilen pro Stunde. Meine Stadt war nicht mehr weit, Ich bog abrupt links auf eine Seitenstraße ab, die zu einer Hauptverkehrsstraße führte, und hielt an einer gut beleuchteten, belebten Tankstelle. Zum Glück war dort ein Polizist. Mein Freund stieg aus und erklärte dem Beamten die Situation, der daraufhin weitere Streifenwagen zur Suche nach dem Mann alarmierte. Wir verließen die Tankstelle, nachdem wir einen Freund angerufen hatten, der uns zu einem Parkplatz folgte, wo ich mein Auto über Nacht stehen ließ. Ich wollte nicht, dass dieser Typ mein Zuhause finden konnte, indem er mein Fahrzeug wiedererkannte. Danach war ich noch lange Zeit wachsam und achte immer auf Autos desselben Modells und derselben Farbe. Weiß, wenn ich sie auf der Straße sehe. Zum Glück sind wir unverletzt davongekommen. Was mich an dieser Geschichte am meisten beunruhigt, ist die Tatsache, dass dieses kleine Dorf, in dem alles passierte, auch Standort einer der größten psychiatrischen Anstalten im Mittleren Westen ist. Dieser Gedanke hat mich schon oft um den Schlaf gebracht und ich durchforste immer noch die Zeitungen nach Berichten über Ausbrüche oder Vorfälle. Ich heiße Arti. Das ist schon eine ganze Weile her, aber ich würde sagen, dass ich mich noch an etwa 90 der Details klar erinnern kann. Es war Ende April 1996. Ich hatte gerade die Grundausbildung abgeschlossen und wurde als Kommunikationsspezialist auf einem Luftwaffenstützpunkt in San Angelo, Texas, stationiert. In Texas stationiert zu sein, war großartig für mich. Ich stamme ursprünglich aus Mississippi und ein Teil des Grundes, warum ich überhaupt eingetreten bin, war so weit wie möglich von zu Hause wegzukommen. Ich war damals 24 Jahre alt. Meine engsten Freunde auf der Basis waren ein Typ namens Sebas und ein Mädchen namens Kay. Ich habe mittlerweile den Kontakt zu ihnen verloren, aber damals waren wir drei unzertrennlich. Es war ein warmes Wochenende Anfang April, als Sebas vorschlug, einen Roadtrip nach Austin zu machen, um mal für einen Tag aus dem Trott auszubrechen. Kay und ich hatten auch genug von der Monotonie auf dem Stützpunkt, also stimmten wir zu. Kay bot sich an zu fahren, also packten wir unsere Sachen in seinen SUV und fuhren noch am selben Nachmittag los. Etwa eine Stunde nach Beginn der Fahrt waren wir auf einem größtenteils leeren Straßenabschnitt, als Sebas sprach. Er fragte uns, ob wir gesehen hätten, wie ein Auto am Straßenrand stand und gleich nachdem wir vorbeigefahren waren, auf die Straße wechselte. Ich sah nach hinten und entdeckte einen dunklen Tahoe oder etwas Ähnliches, der uns mit konstantem Abstand folgte. Ich hatte nicht gesehen, wie er auf die Straße gefahren war, aber auf der Autobahn war das nichts Ungewöhnliches. Doch Kay wechselte die Spur, nur um zu testen, und der SUV folgte ihr. Sie tat es eine Minute später erneut, und wieder ahmte er ihre Bewegung nach. Anfangs war ich verwirrt, aber dann schaltete der SUV die Lichter ein und alles ergab plötzlich Sinn. Es waren zivile Polizisten, die uns stoppen wollten. Kay fuhr rechts ran und ich beobachtete, wie der angebliche Polizist hinter uns anhielt. Ich bin ein ziemlich aufmerksamer Mensch. Informationen schnell zu verarbeiten ist etwas, wofür ich buchstäblich ausgebildet wurde. Also fiel mir sofort auf, dass etwas nicht stimmte. Der Mann, der aus dem Auto stieg, sah nicht wie ein Polizist aus, den ich je gesehen hatte. Er trug komplett schwarze taktische Kleidung, aber nichts, was ihn als Polizisten auswies. Das einzig halbwegs Offizielle war ein Aufnäher an seinem Arm, auf dem etwas stand, das ich nicht lesen konnte. Er verhielt sich auch nicht wie ein normaler Beamter. Statt sich Kays Fenster zu nähern, blieb er hinter dem Wagen stehen, als würde er auf etwas warten. Ich beobachtete ihn weiter und bemerkte, dass er nicht nur da stand, sondern das Fahrzeug aktiv musterte. Er blickte durch das Heckfenster, als wolle er sehen, was wir eingepackt hatten. Außerdem schaute er sich die Aufkleber auf der Stoßstange und das Kennzeichen von Kays Wagen an. Sebas und Kay fiel schließlich auch das merkwürdige Verhalten des Mannes auf und Sebas ließ das Fenster herunter und fragte, ob es ein Problem gäbe. Statt zu antworten, trat der Mann schnell an Kays Fenster und verlangte Führerschein und Fahrzeugschein. Kay übergab sie ihm widerwillig. Der Mann ging zurück zu seinem Fahrzeug und kam lange, sehr lange nicht zurück. Wir drei flüsterten bereits miteinander darüber, wie seltsam die Situation war, wussten aber nicht, was wir tun sollten. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam der Mann schließlich wieder aus dem Wagen, diesmal jedoch mit zwei weiteren Männern. Ich spürte, wie mein Herzschlag sich beschleunigte, also begann ich tief durchzuatmen, um ruhig zu bleiben. Der erste Mann trat erneut an Kais Fenster und fragte sie, ob ihr Vater beim Militär sei oder so etwas. Kay bat um eine Erklärung und der Mann erwähnte den Militäraufkleber auf der Rückseite ihres Wagens. Kay lachte und sagte, dass sie selbst beim Militär sei. Dann zeigte sie auf Sebas und mich und meinte, die beiden auch. In dem Moment, in dem Kay erwähnte, dass wir drei beim Militär seien, bemerkte ich eine Veränderung. Der Mann an ihrem Fenster sagte zunächst nichts, aber seine Körpersprache wurde steifer. Er sah zu den beiden anderen Männern, die noch immer am Heck des SUV standen, dann schaute er wieder zu Kay. Es herrschte einen Moment lang eine seltsame Stille. Dann sagte er einfach, dass er sie mit einer Verwarnung gehen lasse und sie langsamer fahren solle. Er gab ihr den Führerschein zurück und drehte sich kommentarlos um. Die drei stiegen in ihr Fahrzeug und noch bevor Kay den Motor starten konnte, fuhr der Tahoe mit hoher Geschwindigkeit davon. Wir drei waren wie betäubt. Sebas sagte immer wieder, dass das keine echten Polizisten gewesen seien und dass sie vermutlich etwas Übles getan hätten, wenn wir Zivilisten gewesen wären. Viel mehr konnten wir nicht tun, also fuhr Kay einfach wieder auf die Autobahn. Austin war dann tatsächlich ein sehr schönes Ziel. Und bis wir zur Basis zurückkehrten, hatten wir das Erlebte fast schon vergessen. Erst eine Woche später erinnerte ich mich wieder daran. Ich saß mit Sebas im Aufenthaltsraum und wir sahen die lokalen Nachrichten, als eine Meldung kam, die mir eiskalt den Rücken hinunterlief. Offenbar waren ein Mann und eine Frau tot in einem Straßengraben an einer Autobahn bei San Angelo gefunden worden. Laut dem Reporter waren die Opfer ausgeraubt und ermordet worden, und die Ermittler gingen davon aus, dass man sie dort in der Nacht zuvor abgelegt hatte. Was mich wirklich schockierte, war Folgendes. Das Fahrzeug, das in der Nähe des Tatorts verlassen aufgefunden wurde, war ein schwarzer Tahoe. Die Polizei bestätigte, dass er Monate zuvor in einem anderen Bundesstaat als gestohlen gemeldet worden war. Sebas und ich suchten sofort Kay auf, und wir drei waren uns einig, dass wir der Polizei erzählen mussten, was wir gesehen hatten. Wir berichteten den Beamten alles, und ich verspürte teilweise eine Welle von Schuld, weil wir es nicht früher getan hatten. Selbst heute denke ich noch daran, wie der Militäraufkleber auf Kays Auto uns an diesem Tag vielleicht das Leben gerettet hat. Ich kann nicht aufhören, daran zu denken, wie leicht es hätte sein können, dass wir in diesem Graben gelandet wären, wenn wir nicht beim Militär gewesen wären. Wir berichteten den Beamten alles, und ich verspürte teilweise eine Welle von Schuld, weil wir es nicht früher getan hatten. Selbst heute denke ich noch daran, wie der Militäraufkleber auf Kays Auto uns an diesem Tag vielleicht das Leben gerettet hat. Ich kann nicht aufhören, daran zu denken, wie leicht es hätte sein können, dass wir in diesem Graben gelandet wären, wenn wir nicht beim Militär gewesen wären.